Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Heute ist ein ganz besonderer Tag für den Hoffefunk. Bereits Anfang der Woche haben wir ein Interview mit TSG-Legende Alexander Stolz aufgezeichnet. Er hat uns dabei 50 Minuten lang Einblicke in seine lange und wechselhafte Karriere gegeben, die niemand ergoogeln könnte. Dabei haben wir einen reflektierten, zielstrebigen und sympathischen Fußballer und Menschen kennenlernen dürfen.
Dass wir dieses exklusive Interview mit Alexander Stolz führen durften, war wirklich eine große Ehre für uns. Daher freuen wir uns jetzt ungemein, euch in dieses Gespräch mit einem höchst inspirierenden Menschen mitnehmen zu dürfen.
Ja, wir können selbst kaum fassen, wer uns heute per Videochat zugeschaltet ist. Er schnürte 7 Jahre lang seine Fußballschuhe für die TSG Hoffenheim, stand außerdem im Bundesligakader vom VfB Stuttgart. Und seit September ist er als Torwarttrainer unserer U23 aktiv. Ja, die echten TSG-Fans wissen natürlich schon Bescheid.
Genau, David, du sagst es schon, nicht nur er ist heute stolz, sondern auch wir sind stolz, dass er heute unser Interviewgast ist. Herzlich willkommen, Alexander Stolz.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei euch im Podcast zu sein und bin gespannt auf eure Fragen.
Das ist doch sehr schön. Also wir gucken zunächst mal so ein bisschen in die Gegenwart aktuell. Du hast ja auch schon sehr viel hinter dir im Profibereich. Aber uns wird natürlich zunächst mal interessieren, wie es momentan so bei dir läuft. Du bist ja jetzt Torwarttrainer unserer U23. Die eingefleischten TSG-Fans wissen das ja schon. Nachdem du im September deine Karriere dann doch relativ spontan beendet hast, wie ist denn jetzt so dein Fußballalltag momentan? Ist ja auch vielleicht ein bisschen anders mit Corona gerade.
Ja, absolut. Also wie gesagt, durch Corona hat sich jetzt diesbezüglich nur das geändert, dass wir in kleinen Gruppen oftmals trainieren. Ja, wie überall auch die Abstände einhalten müssen. Aber mein Alltag als Trainer ist natürlich etwas länger wie als Spieler. Das heißt, Vorbereitung, Nachbereitung. Trainermeetings auch über Zoom gehören nun dazu und es ist absolut ein anderer Alltag, den ich davor jahrelang eigentlich gewöhnt war.
Was mich jetzt persönlich interessieren würde, weil ich gucke auch immer ganz interessiert deine Instagram-Stories, wo ich sehe, dass du auch eine sehr schöne Morgenroutine hast, in die du immer sehr, sehr lange mit deinem Hund spazieren gehst und auch, was mich jetzt interessieren würde als leidenschaftlicher Fitnessstudio-Gänger, ist dieses Fitnessstudio, was du da hast, ist es bei dir zu Hause? Also hast du dir da quasi deinen Traum erfüllt und dir so einen Garagentyp für dich gemacht?
Ja, also absolut. Es ist mittlerweile schon ein kleiner Running Gag, meine Morgenroutine. Ich habe einen Hund und einen Husky-Labrador-Mix, der relativ viel Auslauf braucht. Und da ich meistens den ganzen Tag unterwegs bin, gönne ich mir dann morgens immer, früh morgens gegen 5:30, 6 dann meine Morgenroutine meistens mit ihm zusammen. Ja, er braucht dann seinen Auslauf. Ich habe dann meinen Ausgleich und kann mir dann schon ein bisschen den Kopf zerbrechen, was ich dann ein Training mache mit den Jungs, das ist eigentlich so, ja. Seit ein paar Jahren die Morgenroutine, wo mich schon der ein oder andere ein bisschen dann aufzieht. Dahingehend hat sich dann über die Jahre eigentlich meine Garage dann zu einem kleinen Fitnessstudio entwickelt. Das fing ja schon ganz früh an beim Elternhaus mit einer kleinen Handelbank im Keller. Habe das dann alles mitgenommen und mittlerweile ist es ja in meiner Garage dann etwas größer geworden. Ja. Hat sich mit der Zeit alles angesammelt und zum einen natürlich auch ein kleiner Vorteil, vielleicht gerade in der Corona-Krise, da kann ich dann daheim, wann ich möchte, trainieren und muss keinen Abstand anhalten, muss keine Maske anziehen und habe dann dort meine eigenen Regeln. Bin da natürlich auch für mich, kann dann diesbezüglich auch früh morgens schon trainieren, später abends trainieren. Ich nerv dann keinen. Und das ist ja mein Garage-Team, wo ich mich dann auch fit gehalten hatte in der Zeit, als ich auch verletzt war, ja, dann nochmal extra Schichten schieben musste. Und also wie gesagt, Morgenroutine mit dem Hund und die Garage ist 24 Stunden dann für mich geöffnet, wenn ich noch ein bisschen Zeit und Lust habe, dann was zu machen.
Ja, das stelle ich mir auf jeden Fall gerade jetzt während Corona extrem einfach vor für dich, dass du da einfach quasi runtergehen kannst in die Garage und dich da fit halten kannst. Ja, auf jeden Fall. Das hat mich auf jeden Fall persönlich interessiert, wie du das da schaffst, persönlich so fit zu bleiben.
Ja, genau. Gerade auch, man kennt ja immer so ein paar Leute, die dann richtig drunter leiden, dass sie gar nicht trainieren können jetzt gerade, weil die halt es brauchen. Und das ist natürlich dann wahrscheinlich ganz gut für dich gewesen.
Nee, ich würde nur sagen, also das eine ist natürlich, ja klar, ich kann es machen daheim, ich habe das ja. Aber du musst dich halt trotzdem selber motivieren alleine, ne? Vor allem gerade bei dem Wetter und so, macht es halt auch keinen Spaß in der Garage. Es ist auch sehr, sehr kalt und da hat auch nicht jeder wirklich Lust drauf, dann allein nochmal abends, wenn er vom Fußball nach Hause kommt, nochmal was zu machen. Also das gehört ein bisschen Disziplin dazu und es ist ein kleiner Vorteil. Ich habe es aber auch früher schon auch oftmals draußen gemacht. Ja, draußen bieten sich oftmals kleine Fitnesspfade an, wo man was machen kann. Man muss ja halt immer was einfallen lassen, halt oftmals halt auch den inneren Schweinehund überwinden.
Ja, würdest du sagen, dass ich diese Fitnessstudio-Leidenschaft, also dieses Gewichtheben, diese Leidenschaft zum Gewichtheben, erst jetzt ein bisschen später entwickelt hat oder dass du das eigentlich schon genau während deiner Karriere genauso durchgezogen hast? Also denkst du, dass es förderlich für deine Karriere als Torwart war oder ist es einfach nur eine Leidenschaft geworden für dich, dass du es einfach sehr gerne machst, Fitness?
Also ich glaube, das nimmt sich nichts. Ich denke mal, das war schon immer eine Leidenschaft von mir und das ist auch ein großer Vorteil eigentlich, wenn du das dann über die ganzen Jahre, wenn ich jetzt zurückblicke, war ich eigentlich größtenteils auch verletzungsfrei. Ich hatte nie großartige Probleme. Wie gesagt, jetzt im Winter eine kleine Meniskus-OP, die mich da ein bisschen rausgeritten hat, aber ich bin jetzt fast über 15 Jahre Profi, habe keinerlei Wehwehchen, trainiere jetzt immer noch wie verrückt, baller auch manchmal gerne nochmal und mir macht es eigentlich nichts aus. Und von denen gehend, es war eine große oder ist immer noch eine große Leidenschaft, auch jetzt gerade im Traineralltag, wenn du nicht mehr diese Trainingsbelastung hast jeden Tag, du musst dann selber noch was für dich machen, um fit zu bleiben einfach, weil als Torwarttrainer aktiv auf dem Platz bist, du planst nicht nur das Training, sondern du bist ein aktiver Teil davon. Und deswegen gehört es mit dazu. Aber es hat sich schon ein bisschen gewandelt, das Training. Das war vielleicht am Anfang ganz früher so ein bisschen eine Selbstfindung, eine Pupperei, weil da gab es noch nicht so viele Informationen, die man aus dem Internet wie heutzutage sich rausziehen kann. Da hat sich mein Training schon ein bisschen gewandelt. Ja, gerade mit der Langhantel mache ich da relativ viel in meiner kleinen Garage. Also braucht man nicht so viel Platz und kann relativ viel für seinen Körper machen.
Und, ja. Viel braucht man ja manchmal gar nicht. Eine Langhantel, eine Menge Gewichte und vielleicht noch irgendwie ein Rack. Mehr braucht man ja eigentlich gar nicht.
Ja, also ist auf jeden Fall, glaube ich, beneidenswert, dass du, wir haben uns auch ein bisschen mit deiner Karriere beschäftigt, so lange verletzungsfrei geblieben bist, doch verhältnismäßig. Aber jetzt möchte ich mal kurz noch in eine Zeit springen, die man gar nicht recherchieren kann bei dir. Man kann tatsächlich, wenn man sich die Mühe macht, noch relativ viel rausfinden. Aber du bist ja beim SV Hohenwart sozusagen fußballerisch groß geworden, dann zu den Stuttgarter Kickers gewechselt. Und das ist natürlich ein Club, ich weiß nicht, vielleicht auch an unsere Hörer, der gerade auch in den 90ern sehr gute Jugendarbeit hatte und auch zweite Bundesliga gespielt hat. Weiß man ja heute nicht mehr so, die spielen ja momentan Oberliga. Deswegen würde uns besonders interessieren, ob sich bei dir vielleicht schon früh abgezeichnet hat, dass es so Richtung Profi bei dir gehen könnte. Gerade auch im Zuge dieses Wechsels vielleicht von Hohenwart nach Stuttgart. Aber wie gesagt, da fehlen uns so ein bisschen die Infos.
Ja, also es war wirklich eine turbulente Karriere bei mir. Also ein ständiges Auf und Ab schon in der Kindheit. Damals bin ich von Homer zum ersten VfB. Ein Freund von mir hat beim VfB gespielt. Die haben einen Torwart gesucht, dann bin ich zum VfB gewechselt. Danach ging es 2 Jahre zu den Kickers. Sehr turbulente Zeit bei den Kickers, aber immer eine tolle Truppe gehabt. Viel mit Leidenschaft dort schon trainiert, aber zugleich hat die Schule ein bisschen gelitten. Das ging dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mich von einem trennen. Das war dann doch der Fußball. Hab dann 3 Jahre lang sogar Fußballpause gehabt.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, absolut. Und habe dann wieder in meinem Heimatverein eigentlich angefangen, weil ich den Torwart gesucht habe. Ich war damals noch 17. Hatte eigentlich nicht mehr vor, großartig Fußball zu spielen und habe es dann eigentlich nur aus reinem Gefallen getan. Habe dann nochmal ein halbes Jahr in der letzten Liga gespielt. 2 Mal in der Woche abends Training um 7 bis um 9 oben noch zusammen gesessen mit den Jungs, bis dann der Vater kam und dich dann abgeholt hat, weil er morgens wieder in die Schule ging. Und habe dann nochmal den Sprung gemacht nach Pforzheim für ein halbes Jahr in der A-Jugend-Oberliga und habe da wieder so ein bisschen dran gerochen, sage ich mal, am Fußball-Business auch. Bin dann kurzfristig noch in die badische Auswahl gekommen, durfte nach Duisburg hoch, durfte mich da nochmal zeigen. Und der Holger Fach, damals Trainer von Borussia Mönchengladbach, hat mich kontaktiert. Genau, und habe mich zum Probetraining eingeladen. Aber ja, wie es so sein sollte, hatte ich mir noch eine Rippenprellung zugezogen und musste daraufhin 8 Wochen pausieren und hat sich das ein bisschen zerschlagen. Bin dann in Pforzheim geblieben, auch wegen der Schule. Aber habe dann den Sprung dann von Pforzheim nach Sandhausen gewagt, zugleich meinen Zivildienst dort abgeleistet. Und dann ging es allerdings wieder zurück nach Nöttingen, weil ich nochmal auf die Schule wollte, nochmal die Wirtschaftsoberschule besucht habe Und das ging 2 Jahre. Nach einem Jahr kam der VfB Stuttgart auf mich zu und hat gesagt, hey, du machst das richtig, richtig gut hier in der Regionalliga Süd, damals noch. Ja, ja. Hattest du nicht Interesse, zu uns zu kommen? Und habe mich dann entschieden, doch den Weg des Fußballs einzuschlagen, aber mit einem kleinen Nackenschlag hat mir das Kambein gebrochen, Handgelenk, und bin daraufhin fast ein halbes Jahr ausgefallen. Also relativ alles turbulent, wenn man das so rückblickend betrachtet, aber trotzdem sitzt man jetzt hier und ich im Interesse der TSG.
Ja, das ist ja wirklich, also ich muss mich nochmal kurz zusammenfassen, ja wirklich Wahnsinn. Also wenn ich es richtig verstehe, hast du ja dann ungefähr so zwischen 14 und 17 gar nicht mehr gekickt. Also ich glaube, ja. Das ist ja eine wahnsinnige Geschichte. Also das muss man ja wirklich auch als Kompliment verpacken. Richtig krass. Und das sind ja auch wirklich jetzt Infos, glaube ich, die man sonst nirgends herbekommt. Also wir haben das Internet quasi einmal komplett umgebuddelt jetzt gerade, gestern. Und das steht nirgends tatsächlich. Außer man weiß vielleicht, wo man suchen muss. Du wüsstest vielleicht noch irgendwelche alten Gemeindeanzeiger, Zeitungen, wo es stehen könnte. Aber im Internet ist nichts.
Nee, da gibt jetzt noch ein paar Sachen zu finden. Aber so ausgiebig habe ich auch noch nie drüber, glaube ich, berichtet.
Ja. Genau, aber du hast es jetzt ja schon relativ gut zusammengefasst, wie du dann quasi zum VfB Stuttgart gekommen bist. 2005, erstmal ja zur zweiten Mannschaft haben wir recherchiert, wo du dann auch einige Einsätze hattest. Und dann ist ja 2006, 2007, haben wir nachgelesen, was sehr Interessantes in deiner Karriere passiert. Nämlich, du warst ja dann 2006, 2007 im Kader der ersten Mannschaft, wurdest hochgezogen im Kader der ersten Mannschaft und warst am ersten und zweiten Spieltag sogar im Kader. Gegen Nürnberg und gegen Bielefeld. Und dann bist du nämlich das erste Mal am Deadline Day, am 31.08.2006, also sagt das Internet, bist du dann noch zur TSG ausgeliehen worden, wo die TSG noch in der Regionalliga Südwest gespielt hat. Und da war quasi das erste Jahr, wo du dann quasi Kontakt mit der TSG hattest. Erzähl uns da doch mal ein bisschen, wie war das Jahr für dich, bei der TSG da ausgeliehen zu sein?
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Wie war das Jahr für dich, bei der TSG da ausgeliehen zu sein?
Also rückblickend ist es zwar so, dass ich damals in Sandhausen den Philipp Laux als Torwarttrainer schon hatte, der damals 2006 dann in Hoffenheim tätig war. Kam kurzfristig auf mich zu, dass die TSG noch einen Torwart sucht. Ich war damals beim VfB als Nummer 3, also nicht als Torwart, der spielt, aufgeboten, sondern habe mich dann schon ein bisschen umorientiert, um irgendwann mal wieder auf den Platz zu kommen. Hat sich dann nicht ergeben, bis am Deadline-Day der Anruf aus Hoffenheim kam. Und abends sind wir dann daheim zusammengesessen, haben überlegt, was machen wir jetzt, und haben uns dann entschlossen, nach Hoffenheim zu wechseln, uns nochmal ausleihen zu lassen. Damals war der Ralf Rangnick Trainer, Thorsten Kirschbaum war da, Daniel Haas, der als Torwarttrainer ist in Erzgebirge Aue, hat gespielt. Wir wollten was mal unbedingt. Ich habe mich dann darauf verlassen, dass ich dann dort meine Spielpraxis und die Spielzeit erhalte, weil es am Anfang für Hoffenheim nicht so gut lief und ich auf der Position unbedingt noch was machen wollte. Aber es hat sich dann doch leider nicht so herausgestellt. Und wie es dann mal so ist, dann habe ich trotzdem meinen Teil dazu beigetragen, dass das einfach das Team dann nach vorne rückt und letztlich dann mit dem Aufstieg dann auch belohnt wurde, ja. Und von dem her war das dann mein erster Kontakt.
Also du würdest zusammenfassend auf jeden Fall sagen, dass es, obwohl du jetzt vielleicht von der Spielzeit her nicht so viel gespielt hast, dass es trotzdem ein schönes Jahr war für dich bei der TSG. Also ein schöner erster Kontakt auf jeden Fall.
Also im Endeffekt, ja, das kann man mal so da stehen lassen auf jeden Fall. Natürlich habe ich mir damals mehr erhofft, ich wollte unbedingt spielen. Ja. Der Verein hat mir so ein bisschen zugesichert und bin dann, glaube ich, auf 2 Spiele nur gekommen, wo mir damals der Ralf gegeben hat. Sportlich natürlich nicht erfolgreich, aber im Nachhinein betrachtet, ja auch wenn man dann gerade zurückblickt, damals dann auf das Jahr 2013, als ich dann nach Hoffenheim kam, war es auch vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich schon mal 2006 hier aufgeschlagen habe und man wusste, wer der Alexander Stolz ist.
Ja, auf jeden Fall. Was natürlich sehr spannend ist, du bist ja dann quasi in dem Jahr Teil der Aufstiegsmannschaft gewesen, auch wenn es dann nicht ganz so lief wie erhofft sportlich, aber du bist tatsächlich auch, und das muss man ja so sagen, deutscher Meister 2006, 2007 tatsächlich. Steht übrigens auch bei Transfermarkt.de gelistet. Ich weiß gar nicht, ob du das selbst so für dich auf dem Schirm hast. Hast du das so für dich auf dem Schirm oder denkst du dir, boah, wäre vielleicht auch ganz nett, wenn ich das ganze Jahr da geblieben wäre als Nummer 2 oder 3? Ist ja schon irgendwie cool, also, das so aus der Ferne zu beobachten vielleicht.
Ja, absolut. Ja. Vor allem, weil es ja das Jahr da war, wo ich eigentlich dann spielen wollte, habe es dann auch nicht geschafft, auf den Platz zu kommen. Und dann wird der VfB Stuttgart deutscher Meister. Als wirklichen Teil sehe ich mich dann trotzdem nicht, weil ich einfach nicht vor Ort war. Ich war zwar ein Teil des VfB Stuttgarts damals, wenn man jetzt betrachtet oder sieht, wer auf der Kaderliste war. Aber ich war einfach in dem Jahr bei der TSG Hoffenheim, habe damit oder den Aufstieg mitgefeiert. Ich glaube, im Hintergrund sieht man es, glaube ich, sogar. Also von dem her, nee, das gebe ich auch nicht so preis von mir, dass ich sage, ja, damals ist der VfB Stuttgart deutscher Meister geworden und ich war ein Teil davon vielleicht. Nee. Das habe ich so nicht für mich.
Aber du warst 8 Wochen definitiv dabei, das muss man auf jeden Fall so festhalten.
Ja. Ich war dabei, ja, aber ich habe daheim keine Schale stehen. Keine Schale,
auf dem Papier für deinen Transfermarkt.de-Eintrag kann dir aber die deutsche Meisterschaft auf jeden Fall niemand mehr nehmen. Das bleibt dafür immer.
Ja, das ist richtig.
Und was ja auf jeden Fall auch so ist in dem Jahr, war ja die Nummer 1 beim VfB Stuttgart, der damals vielleicht sogar einer der besten deutschen Torhüter oder sogar der Welt, Timo Hildebrand, der in dem Jahr meines Wissens nach sogar einen Rekord gebrochen hat von Oliver Kahn für die meisten Minuten ohne Gegentor. Also das war damals ja wirklich eine unfassbare Leistung von Timo Hildebrand und aber auch vom VfB Stuttgart. Und zum VfB Stuttgart bist du ja dann auch wieder zurückgekehrt. So ging es ja dann weiter.
Ja, richtig. Genau.
Das heißt, in der Saison 2008, 2009 haben wir jetzt tatsächlich recherchiert, warst du dann die Nummer 2 hinter dem neu verpflichteten Jens Lehmann?
Ja, das war damals ein kleiner Kampf, sage ich mal, um die Nummer 2 zwischen Sven Ulreich und mir. Tim Hildebrand, eine Legende in Stuttgart, hat sich damals entschieden zu gehen und der Verein hat dann auch, der Raphael Schäfer war ja auch noch beim VfB Stuttgart damals für ein Jahr.
Ja.
Dann kam Jens Lehmann da, der war damals auf dem Markt, erfahrener Torhüter, den hat der VfB Stuttgart dann verpflichtet hat und ich durfte mich damals dann mit dem Sven Ulreich auf der Bank abwechseln, 4 Wochen bei den Profis dabei, 4 Wochen bei der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln und damals war das Glück nicht so auf meiner Seite, der Jens hat sich damals eine rote Karte geholt, ich glaube Mainz war das noch, der kam rein und ja, eigenes Talent des VfB Stuttgart, macht sein erstes Bundesligaspiel. Ja. Guter Torwart damals schon. Und da war eigentlich der Weg eigentlich schon vorgeebnet für ihn, dass er dann den nächsten Schritt beim VfB Stuttgart macht. Aber es war eine schöne Zeit beim VfB. Ich habe viel erlebt, auch viel mitgenommen. Das heißt nicht nur von den Torhütern, die damals da waren, sondern auch von Torwarttrainer, von Eberhard Trautner, unheimlich viel, was das Torwartspiel angeht, was auch das Zwischenmenschliche betrifft.
Ja.
Andi Menger war damals auch noch Torwarttrainer. Und ich möchte die Zeit auf jeden Fall nicht missen, aber das war für mich leider auch nicht viel von Erfolg gekrönt, wenn ich auf den Platz gekommen bin. Ich durfte damals dann noch UEFA-Cup-Spiele machen bei Armin Fee,
ja,
der auch noch Trainer war. Und aber es war einfach eine schöne Zeit. Also es war sehr auch eine emotionale Zeit, aber wenn ich jetzt wieder beim VfB Alzheimer bin, dort vorbeischaue, ist auch noch tief im Herzen verwurzelt.
Klar, verstehe ich auch.
Was mich jetzt persönlich noch kurz interessieren würde, weil für unsere jüngeren Zuhörer, die es jetzt vielleicht nicht wissen, also Jens Lehmann war sogar, glaube ich, 2 Jahre vorher noch im Champions-League-Finale mit dem FC Arsenal, war 2006 unser Torhüter bei der WM. Das heißt, er war zwar schon im gehobenen Alter, ich glaube, Jens Lehmann war damals dann 38, 39, aber er war so ein erfahrener Torhüter. Wie war es ein Jahr lang also quasi mit Jens Lehmann zu trainieren? Wie ist es so? Es heißt ja auch immer, Jens Lehmann wäre ein schwieriger Charakter. Wir sind ja jetzt so ein bisschen unter uns, da kannst du ja jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Konntest du lernen
also,
jemanden wie Jens Lehmann oder ist er eher ein schwieriger Charakter?
Nee, schwierig überhaupt nicht. Also er hat seine eigene Art, da muss man auch klarkommen, zurechtkommen. Ist überhaupt kein Problem gewesen, vor allem für uns junge Torhüter. Was absolut sehenswert zu sehen, wie jemand so professionell trainiert, also vor dem Training sich vorbereitet auf das Training, im Training, wie fokussiert er war und auch nach dem Training, ne, was gerade so die Regeneration angeht, das ist das schon ein paar Jahre her, da war man noch nicht so weit, wie man aktuell ist, mittlerweile wird ja alles Mögliche angeboten, von Yoga bis was weiß ich, was hingehend. Und Jens hat da schon alles ein bisschen nochmal eine Stufe höher gestellt, was auch das gerade was Essen nach dem Training betrifft und so. Da hat er sehr, sehr, sehr professionell agiert und da konnte sich das Sven und ich mir auf jeden Fall was abschauen von ihm. Und auch, ich muss auch sagen, es war ein toller Charakter, weil er halt, wie gesagt, er war sehr, sehr fokussiert. Jede Kleinigkeit war wichtig, jedes Detail war wichtig einfach. Und er war auch das Sprachrohr der Mannschaft damals.
Das glaube ich, ist auf jeden Fall ein Charakter. So viel ist sicher.
Definitiv.
Gleichzeitig muss man ja auch sagen, also das ist jetzt so unsere Interpretation gewesen. Klar, die Zeit war nicht ganz so einfach für dich, weil du natürlich gespielt hättest ganz gerne mal. Wobei natürlich, du hattest diese zwei UI-Cup-Einsätze. Aber auf eine Art war das ja schon so ein Durchbruch ein bisschen, weil du hast es geschafft, dich in dieser Zeit zu etablieren, regelmäßig im Bundesliga-Kader zu stehen. Und das ist ja auch, also kommt ja nicht von ungefähr, gerade auch mit dem VfB, der eine starke Reserve hat. Oder würdest du das anders bewerten, rückblickend?
Nee, rückblickend ist es absolut richtig betrachtet. Was mir vielleicht so ein bisschen immer in die Quere kam, waren auch dann die vielen Trainerwechsel. Also ich muss mich immer wieder neu zeigen. Ich hatte jetzt nicht die vielen Spiele, wie vielleicht andere junge Torhüter, die in U-Nationalmannschaften ihre Spiele gemacht haben, danach zig Spiele hatten. Sondern ich war nicht der Keeper, der eigentlich immer über seine Leistungen im Training sich gezeigt hat auch. Und es war halt dann auch schwierig, wo dann damals dann noch Christian Groß dann kam, dann auch viel auf Statistiken Wert gelegt hat. Und wenn du dann einen Keeper dabei hast, der einfach nicht die Spiele in der Vita hat, das ist einfach schwer und es war damals dann auch an der Zeit für mich dann auch den VfB Stuttgart dann zu verlassen, aber so ist es halt einfach im Fußball, ja, es ist einfach ein Auf und Ab und damals war es dann halt so weit, dass ich dann gesagt habe, okay, ich breche meine Zelle beim VfB Stuttgart ab und versuche mich dann nochmal bei einem anderen Verein.
Ja, der VfB ist ja auch vielleicht auch an unsere Hörer der Verein in den letzten 15 Jahren mit den meisten Trainerwechseln. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele es waren, aber das ist der absolute Wahnsinn. Und eben auch schon in der Zeit, von der Alex gerade redet, kann ich mir vorstellen, dass das schwierig ist, ja.
Okay. Ja, absolut, definitiv. Also das waren so viele Trainerwechsel. Und gerade wenn du junger Keeper bist oder, sagen wir mal, damals war ich dann, glaube ich, Mitte 20, 26 und du musst dich immer wieder zeigen und es war sehr, sehr schwierig, aber das begleitet mich eigentlich meine ganze Karriere durchgehend, ja, dass ich immer wieder aufs Neue halt mich zeigen musste, oftmals nicht im Spiel, sondern einfach immer im Trainingsalltag und das war, glaube ich, eine große Herausforderung, die ja auch nicht jeder vielleicht so gemeistert hätte.
Und du hast es ja gerade eben
auf jeden Fall.
Ja, du hast es ja gerade eben schon angedeutet, deine Zeit beim VfB Stuttgart hat sich dann dem Ende zugeneigt. Du wurdest dann zur Rückrunde 2011, 2012 noch für ein halbes Jahr, bist dann noch zum KSC gewechselt für ein halbes Jahr, wo es dann aber auch nicht so ganz funktioniert hat. Und dann bist du nämlich, und das war, glaube ich, wahrscheinlich ein ganz wichtiges Jahr in deiner Karriere, 2012, 2013 warst du ja dann ein Jahr vereinslos. Wo wir dann auch ein interessantes Interview gelesen haben mit dir beim Südkurier, dass du da so weit warst, dass du sogar schon geplant hast, da in der Phase Polizist zu werden. Erzähl uns doch mal, und jetzt im Nachhinein muss man sagen, okay, du bist jetzt kein Polizist, wie wir sehen können. Du hast, obwohl dieser schweren Phase 2012, 2013, es geschafft, über viele, viele Jahre noch Bundesliga-Torwart zu sein, bist jetzt immer noch im Fußball aktiv. Nimm uns so ein bisschen mit in dieses Jahr, was da in dir passiert ist und wie du es dann quasi rausgeschafft hast aus diesem Loch.
Ja, also gerade nochmal, wie ich es gerade eben schon erwähnt habe, ich habe damals dann beschlossen, beim VfB Stuttgart die Zelle abzubrechen, eine neue Herausforderung zu suchen. Der Karlsruher SC kam damals auf mich zu, die waren in der zweiten Liga hinten drin, wollen auf der Torhüterposition was machen. Ich war gerade im Trainingslager mit dem VfB 2 in der Türkei. KSC war eine Woche später da und ich habe dann dort eine Woche lang mittrainiert, durfte mich zeigen. Der KSC wollte mich unbedingt haben für die Rückrunde. Ich habe dann für ein halbes Jahr unterschrieben und leider hat, wie es dann oftmals ist, Johann Andersen am Anfang doch nicht auf mich gesetzt. Dann kam noch der Trainerwechsel wieder zu Markus Kauczynski. Genau. Und Dirk Olleshausen hat dann das letzte halbe Jahr dann durchgespielt. Ist auch ein guter Torwart, überhaupt gar keine Frage. Nur für mich war es einfach ärgerlich, weil der Verein mir signalisiert hat, sie wollen unbedingt was machen auf der Position. Mich dann trotzdem nicht zum Zuge kam und da war das halbe Jahr vorbei. Wir sind leider mit dem KSC damals abgestiegen. Es war, ja, damals wurde beim KSC sehr, sehr, sehr viel Spieler verpflichtet. Es war ein bisschen wild auch, muss ich sagen. Da haben wir es nicht geschafft, die Liga zu halten und da ging es drunter und drüber. Der KSC plante noch einen Neuanfang, kam auch am Anfang auf mich zu. aber letztlich war dann einfach nichts spruchreif, sodass ich auf Vereinssuche war. Habe dann fast ein Jahr lang eigentlich gesucht. Ja. Es war eine schwierige Zeit für mich. Wir haben damals uns dann auch gebaut bei mir in der Nähe. Ich war praktisch nirgends auf dem Trainingsplatz, habe für mich allein trainiert, habe dann den Kontakt zu meinem alten Powertrainer gesucht, zu Ewald Trautner, haben mit ihm zusammen dann Trainingseinheiten auf dem Sportplatz mit seinem Sohn zusammen getätigt, dass ich einfach fit bleibe für den Fall der Fälle, dass noch was reinkommt. Ich habe mich dann auch damals dann selber umgeschaut, aber es hat sich einfach nichts ergeben. Keiner wollte was auf der Torhüterposition machen und so ging die Zeit. Und ich habe mir einfach gesagt, okay, wenn ich bis da nichts finde, dann werde ich den anderen Weg einschlagen. Und es war schon eigentlich immer so ein bisschen, nicht die Wunsch direkt, aber ich konnte mir das immer gut vorstellen, bei der Polizei anzufangen. Es gibt da auch viele Möglichkeiten, nicht nur im Streifendienst. Und habe mich dort beworben, wurde eingeladen und habe auch meine Stelle eigentlich dann im Sommer gehabt. Und dann kam der Anruf aus Hoffenheim, dass sie nochmal einen Torhüter benötigen, weil damals sich der Jens Kral verletzt hatte. Und ich muss dazu sagen, davor war ich noch in dem legendären Trainingskader 2 oder Trainingsgruppe 2. Genau, durfte mich da auch noch mit fit halten mit Tim Wiese und Tobi Weiß damals noch von der TSG. Eran Derdiok, aber alles hat gepasst. Ich war fit und dann kam der Anruf, Alex, hast du nicht Lust? Und dann habe ich gesagt, okay, gut.
Auch keine Polizei. Wenn
das Leben halt so spielt, gehen wir dann doch nicht zur Polizei, sondern machen wir weiter mit Fußball. Und ich habe es bis heute nicht bereut.
Ja, und das ist ja im Prinzip so dein entscheidendes Jahr, weil da... Das ist ja eigentlich sehr beeindruckend, weil wir haben nachgelesen, du hast dann nur einen Einjahresvertrag bekommen und wir sehen, dein Vertrag wäre sogar noch bis 2021 gelaufen. Wir wissen ja, du bist jetzt Torwarttrainer, aber das ist ja wirklich eine grandiose Geschichte. Fast ein Jahr vereinslos und dann quasi 7 Jahre noch Vertrag und auch meistens im Bundesligakader oder oft im Bundesligakader.
Ja, richtig, absolut. Ne? Das war damals ein bisschen Glück für mich, aber man muss manchmal auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und ich denke mal, auch wenn ich nicht so ehrgeizig gewesen wäre bei meiner ganzen Karriere, dann hätte ich vielleicht auch schon da nach einem halben Jahr gesagt, okay, das war's einfach, weil du bist heute im gestandenen Alter, hast nicht viele Spiele, wer verpflichtet dich dann nochmal vielleicht. Aber ich habe irgendwie einfach daran geglaubt und dann gab mir einfach Markus Gisdol diese Möglichkeit, dann wieder auf den Platz zu kommen und ein Jahresvertrag, du sagst es schon, ja. Also bisher hatte ich immer nur ein Jahr unterschrieben, das erste Mal, wo ich jetzt etwas länger unterschrieben habe. Aber ich habe mich dann einfach jedes Jahr durchgebissen und habe damals dann auch dieses Jahr dann gesagt, U23 mache ich sehr gerne noch, weil ich einfach noch aktiv sein möchte. Ich möchte einfach gerne auch noch den Jungs was beibringen, weil es unheimlich viel Spaß macht, bei Wind und Wetter auf dem Platz zu stehen. Und habe dann zugleich auch gesagt, ich möchte aber auch noch Kinder ausbilden. Da kam dann die U14, U15 für mich in Frage, die ich dann bis vor kurzem noch trainiert habe. Und dann kam einfach dieser Cut mit dem Abgang von Dennis Neudau nach Nürnberg, kam der Verein auf mich zu, wo ich mir das nicht vorstellen könnte. Und natürlich, also ja, lieben gerne. Ja. Und ich darf zum Glück noch ab und zu mal mittrainieren, wenn ein Keeper benötigt wird. Und von denen ist es da alle eine Win-Win-Situation, denke ich mal.
Jeden Fall.
Ja, und wie du richtig sagst, manchmal muss man einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und etabliert sich da. Man sieht es ja immer noch in der Bundesliga, wie oft dann plötzlich Torhüter ihre Chance bekommen. Und tatsächlich in deiner ersten Saison bei der TSG, und zwar am 6.4.2014 in Berlin, warst du dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hast beim 1:1 gegen die Hertha dann tatsächlich 17 Minuten Einsatzzeit bekommen, weil sich eben das Thels verletzt hat. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, du hattest natürlich danach auch ziemlich Pech, dass Olli Baumann eben sehr, sehr fit war, immer seine komplette Karriere. Aber jetzt muss man es mal von der Seite sehen. Vom 2012, 2013, vom fast angehenden Polizisten, plötzlich ein halbes Jahr stehst du auf dem Bundesliga-Feld und gibst dein Bundesliga-Debüt. Muss doch ein unfassbarer Moment für dich gewesen sein, oder?
Ja gut, man muss ja sagen, Kuhn ist damals ausgefallen mit einer bösen Verletzung.
Ja, Schienbeinbruch, das
ist übel. Richtig, also großartig freuen konnte ich mich dann an dem Moment auch nicht. Ich muss aber sagen, ich war relativ entspannt. Also ich hab's richtig genossen, dann tatsächlich mal zu spielen. Und ich kann eigentlich nur jedem an die Hand geben, trainiert, arbeitet an euch, dann ist einfach ein geiles Gefühl. Es ist echt ein geiles Gefühl, in der Bundesliga auf dem Platz zu stehen. Und es hat echt wirklich, wirklich lange gedauert. Es waren jetzt zig Jahre eigentlich, bis ich mal das erleben durfte. Und natürlich ist es schade, dass es nur bei diesen paar Minuten war, aber ich bin Bundesligaspieler.
Auf jeden Fall.
Und es hat sich gelohnt, es hat sich absolut gelohnt, immer dran zu bleiben, immer dran zu glauben. Und auch an einsamen Tagen, ja, wenn man, wie gesagt, damals auch ohne Verein war, trotzdem weiterzumachen. Und das Spiel in Berlin, ja, das werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Vor allem das Gefühl werde ich nie vergessen. Das Gefühl war einfach wunderbar.
Und gibt auch wirklich schöne Bilder, die werden unsere Hörer dann nochmal zu sehen bekommen, wo du da zwei schöne Bälle hältst in deinen, ja, in den letzten richtig. Minuten.
Ja. Ja, richtig. Das kam ja nochmal dazu, dass man nochmal eine Aktion hatte auf dem Platz, sondern nicht, dass man eingewechselt wurde, sondern dass man nochmal Aktion hatte und sich ein bisschen zeigen durfte. Und ja, wie gesagt, auch von den Mitspielern gelobt dafür, dass ich meinen Job gut gemacht habe.
Ja, sehr gut. Genau, und 2014, 2015, das heißt dann in deinem zweiten Jahr, da hat die TSG ja dann, obwohl man ja, wir TSG-Fans wissen das, auf der Torwartposition war ja bis dato in der Bundesliga-Vergangenheit nicht immer so die sicherste Position, aber 2014, 15 kam dann eben Olli Baumann und der jetzt bis jetzt bei uns da ist, der eben selten verletzt ist und man darf ja auch davon ausgehen, also ganz, ganz wichtig für einen Stammtorhüter wie Olli Baumann ist es natürlich auch, dass das Torhüterteam passt. Das heißt, man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass du dich auch sehr, sehr gut mit Olli Baumann verstehst, oder? Weil sonst wärt ihr ja nicht so viele Jahre lang in einem Torwartteam zusammen gewesen.
Das ist eine gute Frage, die du stellst, oder? Ja, oder denke ich mal, eine gute Feststellung. Es ist einfach so, ein Torwartteam muss einfach homogen sein, es muss einfach passen. Aber grundlegend dafür ist, denke ich mal, auch der Torwarttrainer, der dann das Team so ein bisschen zusammenstellt. Ich habe mit Olli eigentlich einen ganz guten Draht. Wir sind beide etwas die ruhigeren Typen neben dem Platz, haben auch ja, ein paar Themen, über die wir uns gerne unterhalten. Das heißt nicht nur Ernährung und Sport, sondern auch mal Autos. Und das hat von Anfang an eigentlich gepasst. Auch von seinem Torwartstil her kommt er mir da ein bisschen entgegen, was die Ausbildung angeht. Und da gleichen wir uns etwas. Und ich denke mal, ihm tut es ganz gut, dass er mich so ein bisschen hatte, der gerne mal die ein oder andere Übung mehr gemacht hat, die ein oder andere Wiederholungszahl nach oben geschraubt hat und immer auf dem Gaspedal stand. Ich denke, das ist auch wichtig, wenn du ein Einser bist, wenn du wie bei uns bei der TSG eigentlich von vornherein, wo es klar ist, wer spielt, wer auf der Bank sitzt, wer hinten dran ist, dass du einfach dann nicht sagst, okay, ich bin jetzt die Nummer 3 und gehe ich mal zum Training und mach mal ein bisschen, sondern dass du dann einfach immer wieder Vollgas gibst. Und das hat, denke ich mal, auch Olli gut getan die letzten Jahre.
Ja.
Und nichtsdestotrotz ist er einfach auch, denke ich mal, so ein erfahrener Torwart, der auch dann selber weiß, was er zu tun hat, wenn ich jetzt nicht mehr da bin.
Ja, und das können ja auch nicht alle. Also ich will jetzt keine total Fernprognosen treffen, aber es gibt ja zum Beispiel einen sehr talentierten Torwart, der jetzt mehrmals sich zum Beispiel Duellen stellen musste oder dann die Nummer 2 war und der dann total versagt hat. Also es gibt mehrere von diesen, jetzt fällt mir gerade Jonas, hier, das Torwarttalent vom HSV.
Pollersbeck, ja.
Also ich will jetzt nicht ihn persönlich angreifen, aber du weißt, was ich meine. So Leute, die brauchen diese Sicherheit und wenn sie dann wirklich auch als Nummer 2 beißen müssen oder Nummer 3 beißen müssen, rutschen sie immer weiter ab, schaffen es nicht mal mehr den Kader der zweiten Mannschaft und deswegen ist es, glaube ich, auf jeden Fall eine Leistung, trotz dieser klaren Hierarchie dann immer weiter bis zu haben.
Ja, absolut. Absolut, ja, das ist richtig so. Aber wie gesagt, es gehört auch dazu, dass der gerade bei uns, der Michael Rechner, der das Team zusammenstellt, hat da auch ein Auge drauf, wer da reinpasst, welche Charaktere reinpassen und welche Talente da auf jeden Fall mit in, zum Beispiel jetzt auch dieses Jahr mit Luca Philipp, wer da oben dazu stoßt, wer dann den nächsten Schritt machen kann. Und es ist enorm wichtig einfach, klar, dass du halt nicht nur ein Auge hast für den Keeper an sich, sondern für das ganze Paket, das er da mitbringt eigentlich und wo er vielleicht nicht nur heute steht, sondern wo er vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren stehen kann. Dann.
Jetzt wollen wir uns mal noch zunutze machen, wie viele Jahre du jetzt tatsächlich bei der TSG immer warst. Und was uns als TSG-Fans natürlich in den letzten 10 Jahren brennend interessiert. Du hast Höhen, du hast Tiefen miterlebt bei der TSG. Es gab ja das Jahr, wo Markus Gisdol uns 2012, 2013 noch in die Relegation gerettet hat, wo wir gegen Kaiserslautern gewonnen haben. Dann haben wir 2 Jahre im Mittelfeld irgendwo rumgedümpelt, 8., 9. Platz. Und dann gab es dieses Jahr 15, 16, dieses ganz besondere Jahr, wo wir eigentlich schon sicher abgestiegen wären. Markus Gisdol war, glaube ich, 20 Spiele oder so da, hatte eine unterirdische Quote auf einmal, war kaum zu erklären. Dann kam eben Huub Stevens, hatte auch nicht eine viel bessere Quote, musste ja dann aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten oder kürzer treten. Und dann kam eben Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann rettet uns quasi vor dem Abstieg, vor dem fast sicher geglaubten Abstieg. Und danach 16, 17, 17, 18, also die goldenen Jahre unter Julian Nagelsmann. Was uns natürlich interessiert, du sozusagen als Zeuge des Teams damals, was da passiert ist. Was ist damals mit dem Team passiert, dass auf einmal sowas passieren konnte unter Julian Nagelsmann? Das interessiert uns natürlich alle brennend.
Es ist oftmals so, ne? Ein neuer Trainer bringt einen frischen Wind rein, neue Dinge rein, neue Taktik rein, neue Ansprachen. Es hat mich auch schon beim VfB so begleitet, dieses Phänomen. Es war oftmals so, dass neue Wesen gut kehren. Aber für Julian spricht einfach, dass er ein Riesenpaket mitbringt. Ne? Also nicht nur, was das die Taktik angeht, die er uns mit an die Hand gegeben hat, sondern auch gerade der Alltag einfach, das Miteinander, das war enorm. Ne? Der hat ein Teamspieler das Gespräch gesucht, weil immer noch auf, immer für einen Spruch zu haben und hat die gewisse Leichtigkeit wieder mit reingebracht, aber halt auch einen klaren Plan, wie wir halt vorgehen wollen. Und das hat einfach genau zu dem Zeitpunkt einfach gepasst. Das war nicht nur der Athletiktrainer, der Videoanalyst, sondern das war einfach, das war ein rundum gelungenes Team, das da uns wieder nach vorne getrieben hat und, wie gesagt, uns einen klaren Plan an die Hand gegeben hat. Aber auch gerade, was auf dem Fußball ja verloren geht, ist gerade so das Zwischenmenschliche. Und das hat da einfach perfekt gepasst mit dem Julian damals.
Ja, also wenn ich das kurz zusammenfassen kann, Julian Nagelsmann wusste eben ganz genau, was er menschlich euch in diesem Moment geben musste. Gerade eine Mannschaft, die fast am Boden liegt. Aber auch, was natürlich jetzt mittlerweile klar ist, auch wer Julian Nagelsmann die letzten Jahre beobachtet, Julian Nagelsmann lässt auch einen sehr, sehr anspruchsvollen Fußball spielen. Also er weiß ganz genau, was er will. Sonst hätten es ja nicht diese Phänomene gegeben, dass zum Beispiel ein Benjamin Hübner wird verpflichtet. Und ich glaube, David, das war doch so, dass Benjamin Hübner die ersten 10, 15 Spiele überhaupt keine Rolle gespielt hat, bis er eben, bei Marc Uth war das ähnlich, bis er
bei Schulz auch.
Genau, bei Schulz, bis er dieses System Julian Nagelsmanns verinnerlicht hatte und eben das auf den Platz bringen konnte. Und auf einmal waren gestandene Bundesliga-Stammspieler, die komplett anders aufgetreten sind als davor, bei Gladbach, bei Ingolstadt, bei sonst was. Also es muss ja schon auch ein krasser Taktikfuchs sein, Julian Nagelsmann, oder?
Ja, absolut. Also manche Sitzungen gingen auch länger oder gerade in der Halbzeitpause, da wurde das Spiel nochmal schnell auf die Leinwand projiziert und uns an die Hand gelegt, wie wir jetzt vorgehen sollen. Und aber es war oft so, gerade nach Niederlagen, hat er uns einfach den Plan nochmal gezeigt und hat uns aufgezeigt, dass wir uns nicht daran gehalten haben, obwohl es da steht und hätten wir das gemacht, hätten wir gewonnen. Also er wusste oftmals ganz genau, wie er gegen welchen Gegner eigentlich spielen muss und welchen Spieler er auch auf welcher Position bringen muss. Und gerade Benny Hübner, naja, extreme Entwicklung gemacht, also verrückt eigentlich. Ganz wichtiger Teil der Mannschaft gewesen, vor allem an Dingen auch nach Standards. Ne? Benny Hübner war brutal gefährlich nach Standards, ich weiß nicht, wie viele Kopfballtore er erzielt hat, aber das war ein ganz wichtiger Eckpfeiler eigentlich bei uns hinten drin.
Ja, krasse Entwicklung, kam ja damals Benny Hübner irgendwie für 800.000, hat dann ganz schnell seinen Marktwert verzehnfacht und es ist tatsächlich auch heute noch so. Also wenn man Spiele der TSG guckt, wenn da nicht gerade ein Benny Hübner auf dem Blatt steht oder ein Ermin Bicacic, dann wird es doch
keiner per Kopf
beim Kopfballspiel. Also man kann eigentlich als TSG-Fan schon sagen, okay, Eckball kommt rein, entweder Benny Hübner oder Bicacic, weil das sind eben die Spieler mit dem krassen Kopfballspiel. Deswegen ganz krasse Entwicklung da auch von Benny Hübner.
Ja, absolut, absolut, da kann ich dir noch recht geben.
Ja, was jetzt natürlich noch spannend ist, du bist jetzt seit, glaube ich, ziemlich genau 5, 6 Wochen fest Torwarttrainer der U23. Und das ist natürlich spannend. Du hast dich wahrscheinlich auch schon jetzt die letzten Jahre ein bisschen damit beschäftigt. War klar, dass du diese Bahn einschlagen würdest, wenn sie sich dir bieten würde? Oder dachtest du, ja, vielleicht doch Polizei oder ich lasse mich überraschen? Aber also gab es den klaren Plan für dich?
Also es gab keinen hundertprozentigen Plan. Den gab es nicht. Aber es war schon immer die Überlegung da, den Trainerschein zu machen, aber nur als Torwarttrainer, weil mir einfach das Torwartspiel unheimlich liegt, das Miteinander mit einer kleinen Gruppe, mit den Torhütern, da da war schon immer die Idee da, nach der Karriere zu sagen, okay, ich schnupper da mal rein. Es hat sich jetzt einfach angeboten durch das, dass der Vertrag auslief, ich zugleich aber nochmal als Spieler aktiv sein sollte. Ich wollte es ja auch noch unbedingt. Und so durfte ich meine erste Erfahrung bei der U14, U15 sammeln. Wobei ich auch sagen muss, ich habe schon mal vor knapp 5 Jahren die U12, U13 trainiert und habe da schon so ein bisschen Blut geleckt, sage ich mal, als Trainer und habe es jetzt praktisch ab Sommer dann offiziell gemacht. Und es war schon für mich auch selber interessant zu sehen, wenn man jungen Spielern was an die Hand gibt und sie es dann auch in kurzer Hand umsetzen, wie das einen dann auch als Trainer glücklich machen kann. Also nicht nur als Spieler auf dem Platz eine Parade zu haben, die einen glücklich macht, sondern auch, wenn du jungen Spieler etwas vermittelst. Und dann kommt eine Szene im Training, wo er es dann sofort umsetzt. Und auch das hat mich dann schnell glücklich gemacht. Da wusste ich eigentlich, das könnte wirklich tatsächlich der Weg für mich sein, nachher dann auch Vollzeit Trainer zu sein. Und jetzt hat sich, wie gesagt, diese Möglichkeit ergeben bei der TSG, zugleich sofort dort einzusteigen. Und ich habe es ja einfach die Möglichkeit beim Schopfe gepackt.
Also relativ spontan sozusagen, dass sich das dann ergeben hat. Was uns jetzt noch zum Schluss interessieren würde, jetzt wo du im Trainerteam so ein bisschen schon Erfahrungen geschnuppert hast, die TSG ist ja auch eine Mannschaft, die schon seit vielen Jahren für ihre TSG-Akademie auch bekannt ist. Also wir sind ja auch stolz darauf, wie viele Spieler es dann tatsächlich von der A-Jugend oder von der zweiten Mannschaft tatsächlich in den Profikader schaffen. Und halt aus Trainersicht, also wenn du es jetzt, du kannst es wahrscheinlich jetzt fast eher nur bei Torhütern sagen, aber wie früh erkennt man denn wirklich ein Talent? Also kann man bei einem 13-, 14-Jährigen oder vielleicht noch schon früher sagen, weißt du, Beispiele, Kobel, Geiger, Akpoguma, kann man da wirklich schon mit 13, 14 sagen, okay, der hat das Potenzial zu einem Riesenkicker?
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Aber wie früh erkennt man denn wirklich ein Talent? Also kann man bei einem 13-, 14-Jährigen oder vielleicht noch schon früher sagen, weißt du, Beispiele, Kobel, Geiger, Akpoguma, kann man da wirklich schon mit 13, 14 sagen, okay, der hat das Potenzial zu einem Riesenkicker.
Ja, oder vielleicht leichter, siehst du jetzt bei deinen Torhütern, du trainierst ja zum Beispiel Daniel Klein oder Domen Grill, siehst du da, okay, in 2, 3 Jahren ist Bundesliga schon drin oder eher nicht? Du musst es jetzt natürlich nicht auf Namen speziell sagen, das ist ja klar. Ja.
Also absolut erkennt man das schon im jungen Alter eigentlich, wer eine gute Hand-Auge-Koordination hat, wer einfach ein guter Kicker ist, ja, ohne großartig jetzt Training gehabt zu haben, auch bei den Torhütern sieht man das einfach. Ne? Wer ist beweglich, wie bewegt er sich, wie ist er geschmeidig beim Abrollen und sowas. Das erkennt man schon relativ früh. Ob es dann im Endeffekt nachher zum Profi reicht, das kann man dann nicht 100% sagen natürlich. Ne? Weil die Jungs gerade, wenn sie 12, 13 sind, erstmal noch in die Pubertät kommen, vielleicht andere Interessen auch kommen. Die Schule ein bisschen hinterher wie bei mir. Mädchen, absolut, ne? Das kann ja auch ein Grund sein, dass nicht mal so der Fokus auf das Fußballspielen gelegt wird oder dass man vielleicht auch sagt, man ist so talentiert, ach, das geht schon irgendwie, dass dann irgendwie auch der Fleiß vielleicht dann auch verloren geht, den man dann davor noch an den Tag gelegt hat. Also ein bisschen erkennen kann man schon. Aktuell kann ich euch sagen, sind auf der Position sehr gut aufgestellt. Philipp hat sich brutal entwickelt das letzte halbe Jahr, wo er jetzt auch bei den Profis dabei ist. Daniel Klein ist jetzt nach seiner fast 9-monatigen Verletzung zurück auf den Platz, macht das wirklich sehr, 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 sehr gut. Domen Grill haben wir noch kurzfristig dazu bekommen. Ein sehr, sehr guter Torwart. Etwas ein anderer Typ wie jetzt Daniel und Luca, weil er eine andere Fußballschule, Torwartschule genossen hat in seiner Vergangenheit. Aber auch wirklich sehr interessant und hat es auch bei uns in den Testspielen hervorragend gemacht. Und da mache ich mir gar keine Sorgen, dass da wieder was in Hoffenheim nachrückt. Ob es dann ein eigener Verein ist oder vielleicht jemand woanders da aufsteckt, das muss man einfach sehen. Der Olli ist einfach fit. Er ist erst jetzt Anfang 30, ne? Hat noch ein paar Jährchen. Und aber von dem her sind wir da auf jeden Fall safe, würde unser Co-Trainer der Maxi Kunz jetzt sagen.
Sehr gut, dann hast du ja jetzt noch so die 4 Jahre jemanden vorzubereiten, um in Ollis Fußstapfen zu treten. Kannst du ja ganz entspannt angehen dann.
entspannt gehe ich es nicht an, weil jeder möchte auch von den Jugendkeepern schon spielen. Aber jetzt bei der U23, es kann halt auch nur einer spielen, da haben wir halt 3. Deswegen ist auch nicht jeder voll zufrieden, natürlich. Das ist ja selbstverständlich, ja.
Stimmt, und, das ist spannend, trotzdem, ja.
Ja, absolut. Und trotzdem geht es halt, die Jungs darauf vorzubereiten, dass sie hier bei uns aufschlagen können. Sollte irgendwas sein, sollte Olli nicht spielen können, sollte Penne vielleicht eine Grippe haben oder irgendwas, dass sie sofort da auf dem Platz stehen können, ohne groß Bammel zu haben. Aber natürlich auch für den einen oder anderen Keeper reicht es vielleicht dann auch nicht oder macht den Weg über einen anderen Verein und dass er da einfach dann auch gefestigt dann sich präsentieren darf oder auch ja, auf dem Spielfeld, dass man vielleicht auch sagt, oh ja, klar, ist ein Keeper aus Hoffenheim, das erkennt man einfach an der Handschrift.
Ja, ja, das sind wirklich sehr interessante Einblicke, die man da auch so von der U23 sieht. Und wir hoffen natürlich, dass es genauso weitergeht, gerade jetzt, wo solche TSG-Legenden wie du oder auch Saliovic da am Werk sind.
Ja, also danke euch auf jeden Fall. Ja, klar, Kai als Hertling als Cheftrainer natürlich
absolut. Ah, den habe ich vergessen. Peinlich, ja, klar, natürlich.
Richtig, genau. Dann Sally mit dabei als Co-Trainer jetzt zu Matze Kunz noch dazu. Und mit mir nochmal, denke ich mal, ist es dann auch vom Verein, denke ich mal, gewollt, dass man da vielleicht auch die Handschrift TSG Akademie, TSG Schule, TSG Hoffenheim einfach wiedererkennt. Und ja, wir haben ein sehr homogenes Trainerteam, kann ich dazu sagen. Das passt alles, wir sind wieder zurück in der Erfolgsspur, es geht wieder nach oben. Die Aufholjagd hat begonnen und von dem her ist alles jetzt, denke ich mal, ganz gut aktuell, was die U23 betrifft.
Ja, genau. Genau, das läuft ja auch sehr gut momentan. Da drücken wir auf jeden Fall alle Daumen und verfolgen das weiterhin, dass es auch weiterhin so läuft. Sieht sehr, sehr gut aus. Und jetzt haben wir sehr, sehr viel ausführlich über deine Karriere geredet, über deine jetzige Situation, war sehr, sehr interessant. Jetzt haben wir für den Abschluss aber noch eine kleine Blitzfragerunde für dich vorbereitet. Also paar kleine Fragen, die vielleicht nicht so
nur vier,
wo du einfach ganz spontan aus der Hüfte raus antworten darfst, was dir gerade in den Kopf hochgeht. Okay?
David, das kann was gehen.
Soll ich loslegen? Ich leg mal los, okay. Kannst du eine Person nennen, die die größte Inspiration für dich war in deiner Karriere?
Mein Papa.
Okay. Ja. Sehr gut. Dann machen wir weiter. Zweite Frage. Was war sportlich gesehen der größte Moment deiner Karriere? Wir haben ja jetzt aufgezählt, war ja einiges dabei.
Also ich kann jetzt nicht den größten Moment wirklich benennen. Es war mit Sicherheit wahrscheinlich dann schon Hertha BSC Berlin damals das Spiel. Aber ich denke auch mal nach einem Jahr ohne Verein, dann wieder auf den Platz zu kommen, den Vertrag bei Hoffenheim zu unterschreiben, das war wahrscheinlich dann doch sportlich gesehen nochmal ein großer Erfolg für mich persönlich einfach.
Ja, und jetzt noch die dritte Blitzfrage. Du hast ja wirklich mit sehr vielen Spielern zusammengespielt. Da würde uns interessieren, welcher von diesen Teamkameraden hat dich denn so geflasht? Wer war der Beste, mit dem du zusammengespielt hast?
Ach Gott, also den Besten kann ich jetzt auch nicht, da habe ich mir jetzt niemand einer, der Beste war. Aber ich muss sagen, der Lukas Rupp, dem konnte ich ganz gut, weil er auch halt gerne mit mir im Kraftraum war und wir da eigentlich relativ viel Zeit miteinander verbracht haben. Und von dem her würde ich jetzt mal den Lukas benennen, aber natürlich auch den Olli, ne, dem ich dann auch gerne mal am Sonntag, wenn dann eine Krafteinheit auf dem Platz, auf dem Kraftraum anstand, dann gerne gepusht habe. Von dem her waren das eigentlich so die zwei Spieler, mit denen ich eigentlich so die meiste Zeit dann auch verbracht habe.
Ah, okay.
Auf und neben dem Platz.
Ja, interessant, weil du hast jetzt quasi jetzt schon damit die vierte Blitzfrage vorweggenommen, weil wir wollten eigentlich gerade noch fragen, ob es Spieler gibt, oder aus deinem Umfeld im Profifußball, die über die Jahre wirklich zu Freunden geworden sind. Also wenn du dich mit Lukas Rupp gut verstehst.
Also ich habe mit den meisten immer halt sporadisch immer so ein bisschen Kontakt mit dem Rupp, ich verstehe mich eigentlich ganz gut. Wir schreiben ab und zu mal, wenn er wieder was auf Insta postet oder so. Aber ich muss auch sagen, ich bin ein Typ, der sich auch gerne etwas zurücknimmt, zurückzieht, gerne bei sich, bei der Familie ist und dann auch mit dem Fußball dann nicht mehr so viel zu tun hat eigentlich. Ja. Aber ein paar alte Kontakte habe ich noch, gerade nach Stuttgart, das sind noch der ein oder andere, mit dem ich gerne mal schreibe. Aber wie gesagt, oftmals verläuft es einfach im Fußball. Ne. Das ist einfach so, es ist ein schnelllebiges Geschäft. Spieler wechseln oftmals schnell die Vereine und da bleibt oftmals wenig Zeit dann für Kontakte, die man dann auch außerhalb pflegen kann.
Ja, das klar. Das stimmt ja. Das muss man, glaube ich, auch als Fan auf dem Schirm haben, dass natürlich für uns Fans, die ja entweder einen Beruf haben, studieren oder was auch immer, ist das ja das Hobby. Und für dich ist das ja quasi dann auch der Job. Deswegen ist ja klar, dass man dann auch familiären Ausgleich braucht. Klar.
Ja, absolut. Dazu kommt dann nochmal, dass ich noch ein bisschen weiter weg wohne. Die meisten wohnen ja hier in der Region Heidelberg. Ich bin jetzt eher so im Kreis Bad Liebenzell.
Ah, okay. Die wenigsten, ja, das was haben sagt, wir auch dann, nicht rausgefunden, natürlich.
Genau, ich habe ein bisschen längeren Anfahrtsweg. Deswegen ist es einfach auch so, dass oftmals Spieler halt miteinander Zeit verbringen, die halt hier vor Ort einfach wohnen, wo die Familie auch im Ausland vielleicht ist. Wenn ich gerade an Howie denke oder so. Das ist die Family dann oben und da wird natürlich mehr Zeit mit den Kameraden dann verbracht, wie es vielleicht bei mir der Fall ist. Ich habe die letzten Jahre mich ein bisschen mehr um meinen Vater einfach kümmern müssen, weil es ihm gesundheitlich nicht so gut ging und dann war einfach, ja, dann wollte ich einfach auch daheim sein. Ja.
Weil dann logisch, klar.
Den freien Mittag dann mit Pasta und PlayStation um die Ohren geschlagen, sondern ja, habe dann etwas familiär dann zu tun gehabt.
Ja. Kann, glaube ich, jeder von uns nachvollziehen, egal in welcher Phase er in seinem Leben gerade steckt, dass wenn man irgendwie den ganzen Tag die gleichen Nasen sieht, dass man dann in seinem Privatleben vielleicht mal ein bisschen andere Leute sehen will, weil, wie gesagt, im Fußball, im Profifußball, man sieht sich so oft zwangsläufig. Ich denke, es ist schön, wenn man sich gut versteht, während man da ist, aber ich glaube auch, es ist voll verständlich, wenn man dann abseits des Platzes auch mal ein bisschen in Kontakt zu anderen Menschen, die vielleicht nicht in dieser Fußballblase stecken, eben auch Kontakt aufrechterhält. Das kann, glaube ich, jeder von uns sehr gut nachvollziehen.
Wie du es eben gesagt hast, es sind einfach zig verschiedene Charaktere. Der eine ist gern einfach alleine für sich, der andere hat gern die Gruppe um sich rum, der andere spielt gern in seiner Freizeit, sei es FIFA, sei es Poker, keine Ahnung was, ist mit dem Hund gern draußen, hockt in Cafés oder so. Also es sind einfach zig verschiedene Charaktere. Sind Spieler aus allen Nationen und deswegen, der eine ist einfach gern für sich daheim bei der Family, der andere macht gern mit seinen Kollegen was und ja, aber das passt bei uns in Hoffenheim. Eigentlich im letzten Jahr haben wir immer ein sehr homogenes Team und da hat auch die sportliche Leitung eigentlich immer ein Händchen dafür gehabt, dass sie die richtigen Spieler ausgewählt haben.
Ja, dann bleibt uns nichts mehr zu sagen, außer vielen, vielen Dank an Alex Stolz, dass er uns die Zeit geschenkt hat, ein bisschen Einblicke zu bekommen und auch wirklich exklusive Einblicke, die man, glaube ich, sonst nirgends herbekommt. Vielen Dank und ja, dir alles Gute für deine Aufgabe bei der TSG Hoffenheim als Torwarttrainer.
Ja, vielen Dank für das Interview heute mit euch. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, mal, dass ich einen Podcast machen durfte. Ich höre seit bestimmt 20 Jahren schon Podcast und jetzt bin ich endlich mal selber bei einem dabei.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.